Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Hallo und herzlich willkommen zur Keeper-Analyse Folge 85 und heute gar nicht mit einer klassischen Bundesliga-Analyse, sondern wie bereits schon angekündigt, gibt es heute einen Sondergast. Wir haben einen, ich habe einen Interviewgast hier, nämlich Leon Pöls, live aus Dublin zugeschaltet. Hallo Leon.
Moin Moin.
Ja, Moin Moin. Leon, man hört es schon an deiner Grußformel, du bist eigentlich Hamburger, den es jetzt nach Dublin verschlagen hat, ne?
Ja, jetzt ist gut. Ich bin schon vor, ich glaube jetzt fast 10 Jahre ins Ausland gegangen, über verschiedene Wege, aber lebe jetzt seit 5 Jahren in Dublin und ja, versuche mein Bestes, mein Deutsch noch, sag ich mal, aufrechtzuerhalten. Es fällt mir schwerer und schwerer, von Jahr zu Jahr Deutsch zu sprechen, aber es freut mich, dass ich hier eingeladen wurde. Vielen Dank.
Und schön, dass du dir, wie gesagt, auch die Zeit nimmst. Und du hast es eben schon mal gesagt, also du lebst ja schon seit einigen Jahren nicht mehr in Deutschland oder spielst nicht mehr in Deutschland. Wurdest ja damals ausgebildet noch bei Norderstedt, bei Hamburg. Und dann ging es ja recht schnell ins Ausland, also bist dann über die USA, über einige Highschools, Colleges den Weg gegangen. Wie kam es dazu?
Ja, also es geplant war es jetzt nicht wirklich. Ich hatte schon vor, meinen Weg in Deutschland zu gehen. Als ich, glaube ich, 16 oder 17 war, hatte ich dann die Überlegung, mich bei so einem Stipendium anzumelden. Hab mir dabei auch nicht groß was gedacht, hast du einfach deine Daten eingegeben, dich registriert und gehofft, dass du von jemandem zurückhörst. Und ja, dann kam halt ein Angebot aus New York und an so einer Highschool halt für die 11. Klasse, so der Äquivalent zur deutschen Schulklasse. Und ja, bin dann rübergegangen und hab mir dabei auch nicht viel gedacht. Also es war wirklich von einem Tag auf den anderen, habe das Angebot bekommen, weil es halt ein Vollstipendium war, dass ich raus wollte. Und dadurch, dass ich Fußball verfolgen konnte, ein Sportstipendium, hat mir der Weg einfach gefallen und der Rest ist History, ja.
Wie lange warst du dann in den USA? Also du bist ja, glaube ich, 2019 gewechselt, ne? Nach Dublin.
Ja, nach USA bin ich 2014 gegangen, glaube ich, September, und in Irland lebe ich jetzt seit 2019, ja, Februar 2019. Ja, erzähl.
Du bist ja der Gast, du kannst ja gerne so viel erzählen, wie du möchtest, aber wir können ja vielleicht mal damit vielleicht beginnen, wie sozusagen das Training auch in den USA war. Also dieses College-Training ist ja, oder dieses, ja, wie man eben auf Colleges trainiert in den USA, ist ja ein ganz anderes, als wir das jetzt hier in Deutschland vielleicht kennen von diversen Sportschulen. Also Norderstedt hat ja trotzdem auch ein recht hohes Niveau, auch in der Jugend noch gehabt damals. Welche Unterschiede gab es da so für dich erstmal nur vom Setting her?
Es ist ein riesiger Unterschied gewesen. Also, und umso länger ich jetzt aus Deutschland raus bin, umso mehr appreciated, wie sagt man das?
Wertschätzt du das?
Umso mehr so? Wertschätze ich genau, was man in Deutschland eigentlich alles für Fußballanlagen, Trainingsanlagen, auch hinter den Kulissen, was man dort alles zur Verfügung gestellt bekommen hat, schon vor 10 Jahren. Also der Standard in Deutschland, jetzt abgesehen von England vielleicht, ist erstklassig. Als ich dann nach Amerika rübergegangen bin, es war schon ein Kulturschock, weil man hat halt natürlich New York, Manhattan so im Kopf und man kennt die Filme und sowas, weißt du, daran hat man eher gedacht, aber als ich dann da ankam, fußballerisch oder sportlich gesehen, war es eine ganz andere Welt, also es war bei weitem nicht so ausgebildet. Na klar hat Amerika auch ihre oder seine Anlagen und seine bestimmten Schulen, die weit entwickelt sind, aber wo ich im Endeffekt gelandet war, die Schule hieß Storm King High School, es war so in Upstate New York, so eine Stunde nördlich von Manhattan.
Ungefähr. Geiler Name auf jeden Fall, Storm King.
Ja, der war echt, die Zeit dort war nice, aber fußballerisch gesehen war es ein Step Back auf jeden Fall. Also erstmal, sie sind saisonell sagt man das im Deutschen, also seasonal.
Mhm.
Du hast Fußball dort noch drei Monate in der Saison.
Ja.
Und dann im Winter musst du dir eine andere Sportart aussuchen und im Frühling nochmal eine andere Sportart. Also im Winter habe ich dann Bowling gespielt.
Stark.
Und im Frühling habe ich Tennis gespielt für 3 Monate. So. Also es war so ein Moment da, wo ich mir dachte, so, ich habe niemals im Kopf aufgegeben gehabt von wegen, aber wo ich mir dachte, so, was mache ich hier? Also fußballerisch ist das auf jeden Fall ein Step Back gewesen. Natürlich habe ich dadurch akademisch extrem aufholen können, auch sprachlich. Mein Englisch wurde innerhalb von 6 Monaten besser, als ich je zuvor Englisch sprechen konnte. Es war halt ein Pro- und Contra-Szenario für mich. Aber rein fußballerisch war es auf jeden Fall ein Step Back. Und im zweiten Jahr bin ich dann von dort nach Florida gegangen.
Mhm.
Für die 12. Klasse in der High School, also das Abschlussjahr sozusagen, und bin dort nach Florida gegangen zur IMG Soccer Academy, mhm, oder Soccer High School.
Wo du auch, unter anderem habe ich gelesen, mit Josh Sargent, den ja viele, glaube ich, kennen dürfen.
Ach ja, genau.
Habe ich vorhin noch so gesehen, dass er, glaube ich, in derselben Saison, als du gegangen bist, kam er, oder ist jetzt, glaube ich, im selben Jahr gegangen, habe ich vorhin noch bei Transfermarkt.de recherchiert, aber das ist so der erste größere Name, der mir da neben dir aufgefallen ist.
Ja, das hast du gut erkannt. Ich habe es erst selber vor 2-3 Monaten herausgefunden. Ich habe eine Message auf Instagram bekommen,
ja,
so von wegen, jetzt nicht zitiert, aber sowas von wegen, hey, Bro, wie geht's? Lang nichts gehört und so. Ich komme jetzt nach Irland, habe ich auch, oder ich bin in Irland hier und so. Und ich denke mal, jetzt über die Saison wird man vielleicht probieren, da ein bisschen Kontakt aufzubauen. Er lebt halt in Waterford.
Mhm.
Da kommen wir später drauf zu. Ist sage ich mal, so wie bei München und Hamburg, also so sehr weit entfernt, ja, voneinander. Aber ja, bezüglich dann IMG war es halt ein ganz anderes Level. Also ich glaube, das ist ein Aushängeschild für Amerika, gerade Ostamerika, bezüglich, sage ich mal, Sportanlagen. Also von Tennis, ich glaube, Sharapova, mhm, die Tennisspielerin, viele American Football Players jetzt, Basketballspieler, Lacrosse, also jede Sportart ist dort, ist echt sehr weit und produziert auch sehr viele Profis in was auch immer für eine Sportart halt. Und ja, mir hat es sehr gefallen. Also es war wirklich highly competitive, also sehr, mhm, wie sagt man das so?
Hohes
ist okay, wenn ich ein bisschen...
Ja klar, gerne. Ach, wir haben ja so ein internationales Publikum. Also
okay.
Ja, wahrscheinlich einfach hohes Wettbewerbsniveau, was ihr da einfach hattet, würde ich das
genau,
mal so frei übersetzen.
Ja, viele Turniere gehabt und es ging wieder mehr Richtung, was ich halt in Deutschland hatte, weil HSV, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, ich glaube, ich bin da mit 6 Jahren hingewechselt von dem Jahr, also F-Jugend, G-Jugend, es war immer das... Nonplusultra, also es ist wirklich, ich glaube, die hatten mehr als 20 Trainingsanlagen, behitzte Sportplätze, falls, mhm, es geschneit hat und so. Es war wirklich einzigartig verglichen zu, was ich jetzt in Amerika gesehen hatte. Und ja, wie gesagt, dann in Amerika hatte ich da eine gute Zeit, das zweite Jahr auf jeden Fall. Hat mir viel Spaß gemacht, auch Lifestyle, die Schule, die Leute, das Coaching und soll ich jetzt direkt weiter dann drauf kommen,
gerne,
wie ich nach England gekommen bin?
Ja, wobei ich würde mal ganz kurz einen Step zurückgehen. Und zwar in den USA hört man ja trotzdem immer, wenn man an diesen Highschools, Colleges, ist das dann sozusagen der Fokus, wenn man sich für irgendein Stipendium halt beworben hat, dass man den Fokus schon echt krass auf die Sportart legen kann, die man gerne machen würde. Also in dem Fall bei dir halt eben Fußball oder bei anderen halt im Football. Ich kenne das so von Fabian Otte, der ist mittlerweile noch Torwarttrainer bei Borussia Mönchengladbach. Hat, mhm, er eben mal erzählt, wie das damals war, als er fürs Stipendium in die USA gegangen ist, dass er halt eigentlich nur quasi das ganze Semester lang Fußball gespielt hat und dann halt ab und zu mal ein bisschen an der Uni war, aber dann eben in der kurzen Zeit, in der er dann in der Uni war, halt viel machen musste.
Ah, wir reden aber über Uni jetzt, ne?
Ja, genau, ja.
Okay, ja,
da wäre jetzt die Frage, ob das eben auch bei den Highschools ähnlich ist, dem Niedrigen.
Nicht wirklich, nicht, mhm, wirklich, weil Uni ist definitiv der Fall, da hat er auf jeden Fall recht, aber Highschool-mäßig, wenn du deine Nummern nicht erreichst, es gibt da bestimmte SAT-Scores, nennt man das. Wie soll man das vergleichen? Vielleicht so diese PISA-Teste, die man in Deutschland hat oder so, welche Bundesländer, mhm, die besten sind. Es gibt dort einen Test Und wenn man da die Nummer nicht erreicht oder die bestimmten Noten nicht erreicht, kannst du dir dann das Stipendium für die Uni halt knicken. Also ist schon der Wert auf den akademischen Part ist schon genauso groß, wie du dich auf den fußballerischen oder sportlichen Aspekt fokussieren musst, gerade in der Highschool. Und das war für mich schon ein bisschen schwer zu der Zeit, die Noten aufrechtzuerhalten, weil, wie du es selber gerade gesagt hast, als ich in Hamburg noch gelebt habe, selbst da hast du dir nicht wirklich so viele Gedanken gemacht über die Noten. Du wolltest eigentlich immer nur so nicht eine 5 oder so, oder vielleicht nicht zu viele 4 haben. So, das war halt früher meine Kindheit ja so. Ich war immer nur Fußball, 24/7. Aber dort musste ich wirklich dann Gas geben, also auch viel lernen. Musste ich mir alles neu beibringen, wirklich auch Verantwortung zu übernehmen, dass die Schule nicht zu sehr hinterherhängt. Aber du hattest halt auch viele Optionen offen, also Lehrer, persönliche Hilfe, du bist auch ein internationaler Student gewesen. Also es gab genügend Möglichkeiten, dass ich das dann noch biegen konnte. Und ich habe zum Glück auch hinbekommen. Die Noten waren noch gut genug, dass ich in Amerika hätte, sage ich mal, zur Uni gehen können. Jetzt nicht zu so einer Ivy League-Schule, sowas wie Yale oder so, Harvard, natürlich nicht. Da muss ich schon echt top sein. Aber ja, zu so einer schon stabilen Uni hätte ich auf jeden Fall gehen können.
Und du hast in den USA, warst du dann komplett allein die ganze Zeit oder waren deine Eltern mit?
Ich war schon die ganze Zeit alleine. Ich glaube, meine Mutter hatte mich einmal besucht gehabt, zu der Zeit im ersten Jahr. Aber es war halt kompletter Umbruch, so von wegen Familienbild weg und musstest du hinter dir lassen. Aber dazu, weil Leute mich auch häufig fragen, wie das für mich war, für mich war es wirklich nicht so anstrengend, also oder nicht so nervenraubend, weißt du, viele sagen ja, die verlieren dann ihre Nerven, weil Familie ist nicht da, Mutter ist nicht da, Vater ist nicht da. Ich glaube, dadurch, dass, und viele, glaube ich, können das auch ein bisschen nachvollziehen, die selber so durch von 6 Jahre bis 16, 17 durch Fußballakademien in Deutschland gegangen sind. Du bist halt dran gewöhnt, diese Wochenendtrips immer alleine weg. Ja. Wenn du Glück hattest, konnten das deine Eltern zu dem Spielen schaffen. Aber auch häufig war es halt wirklich irgendwelche, wie sagt man das, Gasteltern so noch? Ich erinnere mich jetzt, so Gasteltern.
So Gastfamilie so, ja.
Genau.
Also Internate auf jeden Fall, ja.
Genau, und ich war da halt dran gewöhnt und es ging relativ schnell, so die ersten 2 Wochen ein bisschen Heimweh, aber dann ging's.
Ja, das ist doch gut. Und dann ging es danach von der USA aus dann nach England zur Y2Y Academy, was ja...
I2Y. I2Y, ja, genau. I2Y Academy, ja.
Was ist das genau? Also ist ja jetzt kein richtiger Verein in dem Sinne, sondern das ist ja eher so eine, ja, wie der Name schon sagt, irgendwie so eine Fußballschule, von der aus du dann irgendwie so weiterverliehen wirst.
Ja, also dazu, es war eine brillante Idee, wie es dazu kam, weil ich hatte einen Trainer in IMG, also in meinem letzten Jahr in Florida, und es war ein Engländer, Craig hieß er. Und der hatte halt Kontakte nach England, nach North Yorkshire, also die City of York, und hat mir gesagt, sag mal, ich sehe Potenzial in dir, ich habe hier ein paar Leute, die ich kenne, die gerade so eine Akademie aufbauen wollen, und es war eine super Nische an sich, weil was sie gemacht hatten, waren sich, und ich war in der ersten Generation dieses Vereins oder dieser Akademie, die haben sich auf amerikanische Highschool-Absolventen fokussiert, haben dort diese Trials gemacht und so Trainingslager und sowas und gescoutet, und was sie angeboten haben, war halt ein halbtägiges Fußballprogramm mit wirklich hochrangigen Profis, Ex-Profis. Jonathan Greening, ich glaube, der war auf der Bank 1999, wo Manchester United Bayern in der letzten Minute rausgehauen hat. Also es waren schon echt ein paar gute Trainer dabei, so mein Torwarttrainer Michael Ingham. Es waren schon echt gute Namen und es war verlockend. Und du hast halt einen halben Tag trainiert und die andere Hälfte des Tages hast du dann Uni gehabt. Und du hattest die Wahl zwischen 2 Kursen, einmal International Business Management und Sportwissenschaften. Und ich habe halt International Business Management gewählt. Und wir waren, glaube ich, 17 Jungs oder so, 20 Jungs. Also es war wirklich ein absoluter Gamble, wenn man so sagen möchte, weil es hätte ja natürlich auch völlig nach hinten gehen können. Aber wir haben uns gut geschlagen gehabt im ersten Jahr. Viele Akademien gespielt. Dadurch, dass sie die Kontakte hatten, konnte man halt gegen Hull City, Manchester United oder Liverpools Akademie oder Newcastles Akademie unter, also die U17 gegen solche Teams halt spielen. Und ja, das war dann halt mein Leben da so für 2,5 Jahre. Mhm. Bis wir dann in dem Jahr 2019 gegen Shamrock Rovers die Akademie gespielt haben.
Genau, darauf können wir auch gleich noch zu sprechen. Diese Academy ist ja auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Leben, was Brentford ja, glaube ich, auch in England macht. Die haben ja auch quasi Brentford B, eine Mannschaft, die jetzt nicht wie andere Premier League-Mannschaften in der U23 spielt, sondern quasi wirklich einfach nur eine reine B-Mannschaft ist, die dann Testspiele ausführt, ohne Wettbewerb gegen andere Mannschaften. Finde ich ganz interessant. Aber stand jetzt für dich auch gar nicht zur Debatte, nach der USA-Reise oder nach dem USA-Aufenthalt nach Deutschland zurückzukehren und dort weiterzuspielen?
Wenn ich mich jetzt recht zurückerinnere, nicht wirklich. Also es war eine Entscheidung zwischen, soll ich in Amerika bleiben und meinen Weg über die Uni /MLS gehen oder halt nach England gehen, fußballerisch. Mir haben halt auch die Kontakte gefehlt gehabt. Also aus dem Level, wo ich von Eintracht Norderstedt rausgekommen bin, das war, glaube ich, zu dem Jahr, wo wir Regio B, also B-Bundesliga waren. Ich glaube, ich habe da auch 3-4 Spiele gespielt gehabt und dann bin ich gegangen. Es war halt ein ganz anderes Level. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es zu weit entfernt, um, sage ich mal, Angebote zu bekommen, um wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Es wäre ein sehr, sehr anstrengender Weg gewesen, mich dort hochzuarbeiten, wahrscheinlich über die Regio oder was weiß ich, Oberliga.
Bundesliga war das tatsächlich, die U17-Bundesliga, zumindest laut Transfermarkt.de.
Ja, es war wirklich, ich erinnere mich, wir hatten ein Spiel gegen Leipzig zu Hause, Eintracht gegen Leipzig. Du bist ja auch, glaube ich, in der Nähe Leipzig da unterwegs.
Ja, direkt, ich kann dir sogar sagen, genau, gegen RB Leipzig, U17 war das.
Genau, da mit 3-1, glaube ich, verloren.
0-2 verloren.
0-2, okay, 0-2. Ja, das war, glaube ich, das letzte Spiel und dann ein paar Wochen später bin ich nach Amerika gegangen. Also es war wirklich Schlag auf Schlag auf Schlag, ungeplant alles so, wie es passiert ist. Bereuen tue ich nichts, aber jetzt zurückzuschauen, es wäre ein härterer Weg gewesen, über Deutschland zu gehen, als jetzt über Amerika oder England. Also England war der zweitschwerste Weg wahrscheinlich.
Ja. Und wie du ja vorhin auch sagtest, kein unriskanter Weg, ne? Das ist ja trotzdem schon echt krass, aber für dich war trotzdem klar, okay, ich kann ja auf jeden Fall noch studieren nebenbei.
Und definitiv,
genau. Hab dann in jedem Fall noch was in der Hand danach, ne?
Ja, genau, das war das, sag ich mal, die Absicherung. Also da waren meine Eltern auch ganz glücklich, als sie das gehört haben, dass man da wenigstens, sag ich mal, so einen Bachelor und theoretisch hätte ich auch den Master machen können, dass man sowas dann in der Hintertasche hat, weißt du, und dass man dann Fußball weiterverfolgt, okay, aber du weißt selber, wie schwer es ist, wenn man dann zurückkommen möchte in den Fußball mit was 22, 23, 24, ist fast unmöglich heutzutage. Also ja, das war wirklich ein Riesenrisiko, was ich da eingegangen bin. Und sehr viel Glück auch. Na klar hatte ich meine Szenen und mich auch beweisen können, aber es war sehr viel Glück auch, so wie es passiert ist.
Gut, das Glück gehört ja zum Torwartspiel sowieso immer dazu. Also kann man, egal welche Tore man da nimmt, auf egal welchem Niveau nehmen, manchmal muss man halt einfach wirklich nur an der richtigen oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ähnlich, du hast vorhin schon mal kurz angerissen, wie damals, als ihr das Testspiel gegen Shamrock hattet, 2019, wo dich dann dein jetziger Trainer, glaube ich, immer noch direkt verpflichtet hat, ne? Oder verpflichtet wolltest
du? Genau, genau. Ja, genau so ist es. Also die drei Trainer, der Gaffer, also Manager, Sportdirektor und der Assistant Manager, die sind immer noch alle hier. Also seit Tag 1 für mich bin ich immer noch unter den drei, sage ich mal. Und als es dann, also wie es passiert war, wir hatten dann so einen Trip, wie jede zweite, dritte Woche, dass dann hieß es, wir fliegen nach Irland, Dublin und haben dort ein Testspiel und bin dort aufgetaucht und ich glaube, wir haben 6-0 oder so verloren. Mhm. Aber es war ein Mix. Also es war nicht eine Akademie, das war einer der wenigen Spiele, wo es eigentlich sogar ein Mix war aus Erstspielern, also First-Team-Spielern, wenn ich mich zurück erinnere, Pico, glaube ich, also unser heutiger Innenverteidiger, der auch für Kap Verde bis ins Viertelfinale jetzt vor 2 Wochen oder 3 Wochen gegangen ist in der AFCON, also echt ein guter Innenverteidiger an sich, der hatte in dem Spiel auch gespielt gehabt und wir waren alles noch Kinder, so in der Art, oder Jugendliche, weißt du, 18, 19 Jahre alt und da waren schon ein paar Männer auf dem Platz und ich glaube, wir haben 6-0 oder 7-0 verloren. Aber ja, in dem Spiel, ich war so motiviert, also ich dachte mir, so als ich dann die Männer da gesehen habe, so wow, das ist jetzt ein höheres Level, und ich habe mir immer, auch bei den Spielen davor gedacht, irgendjemand wird immer zuschauen, ob es der Trainer ist oder Scouts oder Agenten, wie auch immer, also bei solchen Spielen, ja, ist mein Blut am Kochen gewesen, gefühlt, obwohl wir halt 6-7-0 verloren haben, hatte ich glaube ich trotzdem 20 Paraden zu machen, und ich war halt sowas von laut von hinten aus und ich erinnere mich, am nächsten Morgen dann nach dem Spiel sind wir dann im Airport in Dublin gewesen und mein Torwarttrainer kam zu mir, hat mir auf die Schulter geklopft, gesagt, ey, du hast den gefallen und so, wie du von hinten raus kommandiert hast und wie du nie aufgegeben hast und sowas halt und die wollen dich nächste Woche zum Trainings- oder zu, wie sagt man das so,
zum Trial,
Probetraining, genau, Probetraining einladen. Bin dann direkt hin, 3-4 Tage später und habe eine Woche mittrainiert und die haben mich dann halt als Nummer 2 unterschrieben und gesagt, wir wollen dich fördern und wenn du dich beweisen kannst, hast du die Chance, hier auch Nummer 1 zu werden. Und ja, so ist es halt dazu gekommen, dass ich in Irland jetzt gelandet bin über den Weg. Ich glaube, sehr, sehr unique, ja. Aber bin trotzdem glücklich, so wie es jetzt passiert ist.
Das glaube ich dir gern, weil es ja auch eine lebenswerte Stadt ist und ein lebenswertes Land ja auch ist, ne?
Definitiv, also ich habe mich schon in die Stadt irgendwie verliebt so und auch die Kultur, die Menschen hier, also es ist wirklich ein sehr herzenswarmes Land, die Leute sind sehr, sehr offen, also für mich ist jetzt zurzeit fast das zweite Zuhause so nach Deutschland und ich habe mich echt gut hier eingelebt jetzt. 5 Jahre, ich glaube, es ist jetzt 5 Jahre genau. Und ja, also mir gefällt es hier, ich genieße es und gerade jetzt, ich komme mir wahrscheinlich auch nochmal gleich zu, aber jetzt mit als Nummer 1 hier zu sein, hat es halt nur bewiesen, dass sich das alles ausgezahlt hat nach so langer Zeit jetzt.
Könntest du das mal ganz kurz, dein Mikrofon noch ein Stück weiter weg vom Mund nehmen, ansonsten ist es ein bisschen, ja, perfekt, genau. Genau, wir kommen zum Sportlichen, Leon, und zwar war es jetzt bei dir so, du hast jetzt aktuell ein recht schwieriges Erbe auch anzutreten, also dein Vorgänger Alan Menace ist so eine lebende Legende eigentlich in Irland, auch in Nordirland, hat über 280 Spiele für Shamrock gemacht, also und hat jetzt seine Karriere beendet Ende letzten Jahres, also wer das jetzt nicht kennt, in Irland geht die Saison immer jahresweise, man spielt quasi mit dem normalen Kalender, im Sommer hat man eine kleinere Pause und dann wird quasi nicht wie bei uns so im Winter eine Pause gemacht und im Sommer eine Pause gemacht. Und der Verein hätte ja trotzdem sagen können, wir holen uns jetzt irgendwie von externen Neuen. War das von vornherein klar mit dir abgesprochen, mit euch beiden, mit Alan Menace und dir abgesprochen, dass du sozusagen die neue Nummer 1 werden wirst?
Abgesprochen, glaube ich.
Oder der Weg vor, oder der Weg vorher schon klar aufbereitet wurde?
Nein, nicht wirklich. Mhm. Also Garantien im Fußball gibt es keine. Na klar, wird immer wieder angesprochen, so Mund zu Mund, ja, hier, wenn du gut dich beweist, dann wirst du unsere Nummer 1, aber ich glaube, das meintest du jetzt auch gar nicht so, sondern im Großen und Ganzen, ja, das Versprechen, in Anführungsstrichen, war da, aber ich wusste von vornherein, also seit Anfang letzter Saison definitiv, wo dann die Rumors, also die Gerüchte rumgingen, dass es sein letztes Jahr sein würde, wusste ich, dass ich mich beweisen muss, in irgendeiner Art und Weise, und ja, ich hatte halt da auch wieder ein bisschen Glück. Der Allen, also oder Al, wie ich ihn immer genannt habe, der hat eine, also wirklich, wie soll man das sagen? Mir fehlen da die Worte. Ich glaube, der hat sich in seiner 23 Jahre langen Karriere vielleicht einmal den Daumen gebrochen. Also der war nie länger als 4 bis 5 Wochen raus und das war einmal. Also mir war schon klar, der weiß, wie man auf seinen Körper achtet. Und ich habe es ja auch 5 Jahre lang gesehen, wie er trainiert, wie er auf seinen Körper achtet, wie er sich managt. Und es ist dann halt so passiert, dass Mitte der Saison zu meinem Geburtstag, ja, ja. Die Story hatte ich ja letztens schon mal erklärt. An meinem Geburtstag hatten wir dann ein Spiel gegen den größten Konkurrenten hier. Das wäre dann halt so, wie als würde HSV gegen Bremen spielen. Mhm. So ein Derby so zwischen den zwei besten Teams in Irland oder in Norddeutschland. Für mich früher halt ja. immer so, sorry, das ist ja nicht mehr der gleiche Fall heutzutage, sorry. Aber ja, dann hatten wir das Spiel
gegen an meinem Bohemian Geburtstag. FC?
Derry.
Okay, Derry, ja, stimmt, genau. Letztes Jahr im Mai war das, ne?
Genau, 1. Mai und ja, Geburtstag, Auswärtsfahrt, 3 Stunden hin, 4 Stunden hin im Bus, ganzen Tag eigentlich eine Busfahrt, Spiel am Abend und dann zurück im Bus. Also, weißt du, das sind halt so diese Opfer, die man dann bringt, aber es hat sich halt ausgezahlt. In dem Moment, 60. Minute, kam eine Flanke rein und er hat sich den Finger absolut in alle Wege gebrochen gehabt. Also ich wusste direkt, dass ich reinkomme. So hatte ich ihn am Boden noch nie gesehen und wurde eingewechselt. Wir waren 2-0 vorne.
Ja.
Und in der 83. Minute haben sie dann Elfmeter bekommen und ich habe wirklich, also ungelogen, Hand aufs Herz, selbst an dem Tag, obwohl Geburtstag, Ausfahrt, habe ich mir die Elfmeterschützen rausgesucht, mich vorbereitet und einen Zettel, alles auswendig gelernt, gewusst, wo wer hinschießen würde. Und der Torschütze oder der Elfmeterschütze ist dann auch dahin gegangen, wo ich pariert habe und habe den gehalten.
Festgehalten sogar, nicht mehr, ne? Glaube ich.
Ja, festgehalten, ja. Genau, festgehalten. Hatte nicht mehr viel zu tun für das Rest des Spiels, aber ich glaube trotzdem, weil ich war da jetzt schon 20, 30 Mal oben in Derry, wenn die das 2-1 gemacht hätten, dann wäre es nochmal ein hitziges Spiel geworden. Und im Endeffekt haben wir 2-0 gewonnen und das Momentum hat mir dann einfach so viel Kraft gegeben, dass ich dann, die Diagnose kam halt für den Torwart Allen den nächsten Tag rein, dass er mindestens 6 Wochen ausfällt. Und mir war halt klar, so das ist jetzt mein Moment. Und ja, es war dann einfach locked in, wie man es im Englischen sagt, so, und habe dann 6 Wochen ja gespielt. Es wurde dann aus 6 sogar 8, 9 Wochen und ich habe, glaube ich, 15, 16 Spiele gemacht und 9 Spiele zu 0 gespielt, also mich gut beweisen können. Und das war, glaube ich, für mich der Punkt, so, oder für den Trainer der Punkt, dass er gesagt hat, hier hat 16 Spiele gespielt, ist seit 5 Jahren hier beim Verein. Wir vertrauen ihm. Und ich glaube, das war für ihn so der Moment, wo er dachte, okay, er ist ready. Weil hätte ich die Chance nicht bekommen, wer weiß, ich glaube, dann wäre es anders gelaufen. Aber ja, so ist es passiert und wieder ein bisschen Glück, wie wir schon vorhin angesprochen hatten.
Ja, das stimmt. Es ist ja dann auch trotzdem so, dass man als zweiter Torhüter immer so auf seine Chance halt warten muss. Man muss halt trotzdem immer bereit sein, muss sich trotzdem vor jedem Spiel warm machen, man muss genauso trainieren wie die Nummer 1. Man bekommt dann ja trotzdem recht wenig Spielzeit. In Irland gibt es ja, glaube ich, recht oder fast gar keine zweiten Mannschaften, dass man jetzt irgendwie so eine zweite Mannschaft wie beim HSV oder bei, in dem Fall jetzt HSV oder so aufbaut, die in einer niedrigeren Liga spielt. Seit diesem Jahr hat man eine U20-Mannschaft, glaube ich. Also das ist auch nochmal so ein Faktor in Irland, dass es einfach keine Zweitvertretung gibt, wo im Zweifel dann junge Keeper irgendwie Spielpraxis sammeln könnten.
Ja, das stimmt. Wir hatten das, ich glaube, vor 3 Jahren, das war, glaube ich, genau vor dem Corona-Ausbruch da, hat die FAI, also die irische Fußballversion, genau, hatten das eingeführt und ich hatte, glaube ich, 11 Spiele mit der sozusagen B-Mannschaft gespielt gehabt in der zweiten Liga Irlands, hatte da halt auch die Chance, ein bisschen Erfahrung anzusammeln, aber dann kam Corona und das ganze Ding wurde vom Tisch geschoben und ja, heutzutage, selbst jetzt, ich weiß nicht, ob sie es jetzt wieder einfügen werden, aber zurzeit ist es halt immer noch der Fall, dass der zweite Torwart in der ersten Liga hier nicht irgendwie in der zweiten Liga Erfahrung sammeln kann oder so. Also es ist schon kompliziert, sage ich mal, in Irland als Torwart Erfahrung zu sammeln, solange sich der erste Torwart nicht verletzt oder nicht gut performt, sodass du dann, sage ich mal, aufgerufen wirst. Ja, man muss einfach seine Chancen nutzen, selbst wenn es einmal im Jahr ist oder so, auch an alle Torhüter da draußen, die in zweiter, dritter Position sind, gib einfach nie auf und verlier nie die Hoffnung und sei immer ready, trainiere härter als der erste Torwart und setz hohe Standards und solange du das machst und, sag ich mal, auf deine eigene, auf dich selber schauen kannst, in den Spiegel schauen kannst und sagst, und ich verdiene es nicht, auf Nummer zwei zu, die Nummer zwei oder drei zu sein, dann machst du alles richtig. Und das muss halt, oder ist für mich immer so die Mentalität gewesen, dass man sich nicht hinterfragt, mache ich alles richtig, mache ich das, mache ich genug Gymwork, mache ich genug außerhalb des Platzes, schlafe ich gut, esse ich gut, etc. Also diese ganzen Dinge, das sollte nicht hinterfragt werden. Solange man das macht, macht man alles richtig. Und wenn man die Chance dann bekommt, dann wird man auch ready sein. Also ich sag dir selber aus Erfahrung, wenn man alles außerhalb des Platzes richtig macht, dann, wenn der Moment kommt, dass du spielen kannst, wirst du ready sein. Und das ist alles, was ich dazu, sage ich mal, sagen kann. So, das war für mich immer der Fall und hat sich bei mir, wie sagt man das, nicht ausgezahlt, sondern bewertet.
So gelohnt, so, ja.
Genau, genau.
Mhm. Habt ihr eine gute Stimmung so im Torwart-Team? Also seid ihr drei Torhüter plus ein Torwarttrainer, ne?
Und ja auch, zwei. Teils werden die jungen Torhüter auch hochgezogen,
ja,
fürs Torwarttraining. Also normalerweise so ein Montag-Dienstag-Training sind drei bis vier Torhüter da. Also der erste und zweite Torwart der ersten Mannschaft und dann von der U20 der jüngere Torwart und vielleicht von der U17 noch ein jüngerer Torwart.
Mhm. Auf jeden Fall ein bunter Mix. Also ich habe jetzt nochmal eben bei Transfermarkt geguckt. Lee Stacey ist ihre. Dann noch ein ihre mit lettischen Wurzeln.
Ja, genau.
Spanischer Torwarttrainer und ein Deutscher mit bosnischen Wurzeln, der lange in den USA gelebt hat. Also ein sehr bunter Mix auf jeden Fall, ne?
Ja, definitiv. Also ich glaube, da sind wir auch die Einzigen in Irland, die sowas sagen können. Ja, es ist wirklich eine, so wie es gefallen ist jetzt für mich mit dem Torwarttrainer auch, José Ferrer, er ist ein super Torwarttrainer. Also wirklich auch die Jungs, mit denen wir über die Jahre trainiert haben, alles echt super sympathische Jungs. Und ich meine, für meinen Torwarttrainer jetzt auch, wenn du schaust, er hat Gavin Bezuno, der zurzeit erste Torwart für die irische Nationalmannschaft, den hat er ausgebildet über Jahre hinweg. Und Al Mann ist natürlich auch, ich glaube, Al wurde unter José auch nochmal besser. Und José hat auch mir so viel, also wirklich, ich nenne ihn meinen Mentor. Also er hat wirklich sehr viel dazu beigetragen, dass ich so weit gekommen bin, wie ich gekommen bin. Und ich kann mich da wirklich nur glücklich schätzen für all das, was er mir auf den Weg gegeben hat. Und mit den Jungs natürlich dieses Multikulti ist immer ein bisschen witzig, weil man natürlich auch ein bisschen mehr Scherze machen kann. So, oder im irischen You can take the piss. So, weißt du, immer so ein paar Sprüche innerhalb des Teams oder das auch der GK Union. Also es ist eine gute Situation, so wie es ist zurzeit, und bin glücklich, ja, so ja, wie es zurzeit auch ist.
Du hast ja eben schon deinen Torwarttrainer José Ferrer angesprochen, ist ja auch erst 30 Jahre, ist noch gar nicht so alt. Wie sieht denn sein Torwarttraining auch aus? Also die spanischen Torwarttrainer, man kennt es ja aus diversen Videos und aus Gesprächen, ist ja schon sehr, sehr viele Wiederholungen, viel Technik dabei, viel Ball kommt links, Ball kommt rechts, bitte da nochmal hinschmeißen. Ist es bei euch auch so, dass ihr da eher wirklich diesen Fokus auf diese kleinteiligen Aktionen legt?
Ja, ist sehr witzig, dass du das fragst, weil es eine gute Frage ist, um ehrlich zu sein. Er redet natürlich mit mir viel. Er hat zum Beispiel gute Kontakte auch mit Xavi. Mhm. Xavi ist der Torwarttrainer von Man City. Mhm. Und die sprechen viel, auch mit Valencia. Ich erinnere mich jetzt nicht genau an den Torwarttrainers Namen, aber er ist viel im Kontakt mit auch anderen Torwarttrainern, spanischen Torwarttrainern hauptsächlich, und gibt da auch seine Meinung. Und na klar, haben wir auch im Training verschiedene Aspekte zu covern. Er ist sehr perfektionistisch, sage ich mal, wenn es zum Torwarttraining kommt. Er nimmt jedes Detail auseinander bis zum einzelnen Baustein, so wirklich.
Ja.
Also wirklich zerlegt alles. Und wir machen viel, auch außerhalb des Trainings. Also wir setzen uns vor der Saison hin, sprechen über all die Dinge, die wir verbessern können. Und im Training ist es dann nicht so, es ist nicht so oldschool. Also es ist nicht dieses von wegen, der Torwart muss total K.O. nach dem Training sein, und erschöpft und wow, was war das jetzt für eine Trainingseinheit, so weißt du, wie es vielleicht früher war oder teils heute noch ist, aber es ist sehr technisch, sehr analytisch, so wenn es zum Torwarttraining kommt, auch routinehaft. Wir probieren immer eine Routine, immer die Hände mit ins Training einzuinvolvieren. Und ja, der Hauptaspekt, glaube ich, ist wirklich, dass es auch aufs Spiel anwendbar ist. Weil heutzutage siehst du natürlich auch viele Leute auf Instagram oder nicht qualifizierte Torwarttrainer geben ihre Meinung genauso. Unser Hauptziel ist halt, dass man das, was wir auf dem Trainingsplatz machen, dass man das ins Spiel übernehmen kann und das auf allen Aspekten, also technisch, körperlich, mental, alle Aspekte wirklich.
Mhm. Hattest du auch in den USA auch Torwarttraining spezielles und auch in England?
Ja, auf jeden Fall England definitiv. Mhm. Michael Ingham ist eine Legende, wirklich. Auch er ist Nordire, aber lebt seit langer Zeit jetzt in England. Und unter ihm war es ein anderes Bild. Und ich glaube, das hat mir auch wieder, es war hilfreich, weil er eine andere Seite des Torwarttrainings hatte. Mit ihm habe ich 3 Jahre lang trainiert. Es war so ein, wie sagt man das jetzt, das muss ich aus dem Englischen rausnehmen, der bekannte Fred Barber. Und da musst du vielleicht ein bisschen Recherche drüber machen. Er war ein Torwarttrainer in England, der auch Michael Ingham, mein Ex-Torwarttrainer, trainiert hat, der sehr, sehr oldschool war. Mhm. Und bei ihm zum Beispiel war es so, dass wir einmal im Monat reinkamen und wir haben immer gezittert, wenn wir reingekommen sind, weil wenn es hieß, wir haben heute eine Fred Barber Session, dann wussten wir, dass wir den Platz rollend verlassen werden, weil es war wirklich dann nur spring links, spring rechts und das ging für 60 Minuten so und laufen und also, dass man einmal so mental richtig gebrochen wird. Das war so halt da der Aspekt, dass man die fundamentalen Aspekte des Torwarts mehr beibringt, weil die natürlich auch die Levels von Torhütern ganz anders dort waren. Also wir haben dort Trainingssession mit bis zu 10 Torhütern gleichzeitig gehabt. Sowas sieht man natürlich nicht im Profibereich. Es war ein anderes Torwarttraining, aber es hat mir auch dort, viel mental beigebracht, bezüglich dieser ganzen Trainingseinheit, auch härteren Trainingseinheiten, wobei jetzt ist es viel mehr technisch gesehen und mental auch.
Das ist wahrscheinlich dann diese Trainingseinheit, die du gerade eben beschrieben hast, so ein bisschen zu vergleichen mit der von Gary Ehrmann hierzulande beim FCK, der ja auch dafür bekannt ist, dass seine Torhüter extrem viel körperliche Einheiten machen müssen, viel pumpen und so weiter. Also Tobias Sippel hat damals in einem Interview gesagt, dass Gary so 12 Übungen hat, die spult er halt jedes Training ab und dann ist man dann auch am Ende nach der Einheit.
Interessant.
Ja, und das war bei mir damals aber auch, da hatte ich noch Torwarttrainingseinheiten bei Tomislav Piplitzer. Und da kam halt wirklich immer an mit einer Stange. Und ich dachte, gut, eine Stange halten, also nur so eine zum Reinstecken. Und dann hat er wirklich so eine Stunde lang durchtrainiert. Ich war auch völlig am Ende. Da war ich so, keine Ahnung, 19, 20 oder so. Geisteskrank. Das war mit die besten Einheiten irgendwie, dass du dann, wo du denkst, okay, jetzt musst du halt trotzdem mal über den Schweinehund hinausgehen. In den berühmten.
Genau, das ist es.
Das stimmt, ja. Dieser mentale Aspekt, gebe ich dir recht, auch wenn ich selber als Torwarttrainer natürlich, wenn ich meine Jungs trainiere, eher ein Fan davon bin, sozusagen, dass die technischen Abläufe halt erstmal sauber sind und eher weniger jetzt über diese Links-Rechts-Links-Rechts-Kombination, weil im Spiel kommt es eher selten vor, dass man da mehr als 3 Bälle hintereinander irgendwie parieren muss.
Ja, ich glaube, was du da ansprichst, ich bin nicht dagegen oder so. Ich glaube, es ist eher anwendbar in der Jugend, dass man, für mich war es halt so ein Ego-Bruch, weißt du? Ja. Man denkt sich so, man ist jetzt schon so weit gekommen und wäre es jetzt eher mir zu sagen, dass ich hier wie so ein Verrückter links und rechts springen muss. Und man hat keine Wahl. Also entweder knickt man ein und sagt so, nee, das mache ich nicht oder ich bin kaputt. Und dort dann halt die Stärke zu beweisen, zu sagen, ich ziehe das durch. Ist gut in den jungen Jahren, sage ich mal, sowas zu erfahren und mental einfach zu wissen, hier, wow, also der hat mich echt gerade zu meinen Knien gebracht, so ich bin echt gebrochen mental, so ich bin fix und fertig. So. Aber wenn es dann auf den Profibereich kommt, glaube ich, wird das weniger und weniger angewendet, auch heutzutage, wenn man Man City, Liverpool verfolgt, die Trainingseinheiten, ist es sehr, sehr, sehr viel mehr technisch gesehen. Natürlich hast du dann eine Vorbereitungssaison, Preseason, wo man dann natürlich mehr Wert auch auf Konditionen etc. legt, verständlich, weil du ready für die Saison sein möchtest, aber in der Saison hauptsächlich wird es dort halt technisch und analytisch.
Man hat sowieso dann meistens gar keine Zeit, zwischen den Einheiten dann noch irgendwie zu regenerieren oder zwischen den Spielen zu regenerieren, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, samstags spielt und dann, weiß ich nicht, Dienstag wieder noch ein Spiel hat und dann kann man dann nicht Montag noch irgendeine komplette Einheit wegbolzen. Das macht keinen Sinn. Also das, bin ich voll bei dir.
Ja, so ist es. Gerade montags. Also bei uns ist es so, wenn wir zum Beispiel die normale Woche ist halt Montag, Dienstag Training, da ist dann ein bisschen härter. Weißt du, da machst du schon deine 50 bis 100 Sprünge. Mhm. Aber dann, sobald es dann näher zum Spieltag kommt, so wie wir immer sagen, minus ein, also Spieltag minus 1, minus 2, ist dann sehr viel auf technische Aspekte oder auch individuell auf was auch immer für ein Team wir spielen, wird da vorbereitet. Wenn jetzt ein Team zum Beispiel kommt, was viele Flanken reinhaut, macht man viele Flanken an einem Donnerstag. Wenn es ein Team ist, was hinter die Verteidigung spielt, flach und 1 gegen 1, macht man halt mehr 1 gegen 1. Also sehr individuell und ich glaube auch Liga zu Liga unterschiedlich. Ne? Mhm. Klar. Man kann jetzt nicht irische Liga auf die Bundesliga mit der vergleichen, das ist eine ganz andere Welt.
Mhm. Ich war im Oktober war ich in Dublin, habe Bohemian gegen St. Pat's gesehen. Mhm. Da kam auch, also es war nicht das Pokalfinale, sondern quasi das Vorweggenommene, weil die sich dann noch in der Liga nochmal, glaube ich, das vorletzte Spieltag war das, glaube ich, nochmal gegenüberstanden. Würde ich auch schon sagen, das war auch echt ekliges Wetter. Also wahrscheinlich typisch irisches Wetter, viel Regen, viel Wind. War so Zweitliganiveau, würde ich sagen. Einige haben dann auch gesagt, die so Groundhopper aus Deutschland waren das, die ich dort noch irgendwie getroffen hatte. Die meinten, das ist so Drittliganiveau, fand ich ein bisschen hart. Aber es ist halt erstmal eine komplett andere komplett anderer Stil, der erstmal dort gespielt wird. Also sehr körperlich, viele Flanken. Musste lachen, weil ich jetzt die Tage die Zusammenfassung gesehen habe von eurem Spiel am Montag gegen Derry City. Ihr habt 2-2 gespielt und dann wurdest du, glaube ich, auch einmal nach einer Flanke von einem Stürmer dort angegangen und der Schiri hat es auch gar nicht gepfiffen. Also die Tore, das sind auf jeden Fall dort nicht ganz so behütet wie teilweise hier in Deutschland, ne?
Ja, natürlich. Ihr habt jetzt auch in Deutschland das VAR. Also das gibt es in Irland noch nicht. Es ist halt ein bisschen altmodischer. Also ich glaube, die ältere Kulisse würde das, sag ich mal, mehr feiern, den irischen Fußball.
Ich feiere halt den auch. Bisschen, also.
Ja, so vielleicht sind wir noch älter. So ich sag mal so und so Gen Z.
Ich bin nicht auf TikTok. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also.
nee, ich auch nicht.
Ja, also ziehen wir offiziell zur alten Generation, ja.
Genau so. Und er ist halt körperlicher. Du kommst halt nicht mit Kleinigkeiten weg. So ist ein ganz anderer Sport, auch wenn du dir die Premier League anschaust. Du siehst mehr und mehr Torhüter geben auf, einen Verteidiger oder einen Marksman. Oh Gott, darüber jetzt im Deutschen zu reden. Torwartanalysen im Deutschen. Sorry, das ist für mich ganz neu. Jetzt habe ich das habe ich noch lange nicht gemacht.
So jemanden jetzt, halt also quasi mit einem Verteidiger den Stürmer zu blocken bei einer Ecke sozusagen.
Genau. So, und du siehst ja in der Premier League oder auch Bundesliga, fangen mehr und mehr Top-Teams an, die auch in der oberen Hälfte der Tabelle sind, den Spieler da zwischen dem Torwart und dem Stürmer oder dem Marksman wegzunehmen, weil man heutzutage halt weiß, in der Bundesliga, wenn er dir zu sehr, sag ich mal, den Arm greift oder ans Trikot geht, dann gibt es halt eine VAR-Check und kommst mit weg. Wobei hier, das war ein sehr ähnlicher Fall, es war eine Flanke, also im Spiel Flanke, war eine hohe Flanke, auch wo ich viel Zeit hatte, mich vorzubereiten, bin hingegangen und oder
zum zweiten halt, Pfosten dann hinten.
Genau. Und da gab es halt einen Stupser von hinten in den Rücken so. Das Momentum, dass sie nach hinten gefallen, wurde halt so aufgehoben und ist mir durch die Hände gegangen. Zum Glück nicht rein. Aber ja, musst du halt dran, also ich habe ja auch viel Zeit jetzt oder sehr viel Erfahrung noch zu sammeln im Torwart-Business und von Spiel zu Spiel lernt man da halt. Muss ich mir selber eine bessere Chance vielleicht geben, da oder mein Verteidiger mir eine bessere Chance geben. Aber bezüglich der körperlichen Seite des Sports ist es hier schon sehr rough, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch Karten gesehen, siehst ja, wir haben, ich weiß nicht, wie viele rote Karten in der Saison, aber ich kann mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich oben sind, weil es halt schon ein sehr rougher Sport ist. Wie sagt man rough im Deutsch nochmal so?
Hart schon kämpft so.
Harter, genau, umkämpfter Sport. Aber ja, ich bin dran gewöhnt, 5 Jahre jetzt hier. Ich habe alles gesehen. Letztes Jahr hatten wir ein Spiel, wo wir 3 Männer wurden runtergeschickt mit einer roten Karte in einem Spiel. Also schon sehr viel gesehen so und körperlich auch. Muss man sich halt anpassen, ne?
Ja, absolut. Machst dann wahrscheinlich auch deine Einheiten im Gym und anderem halt auch mit, nehme ich an, ne?
Definitiv, ja, auf jeden Fall.
Genau, das gehört, glaube ich, auch einfach dazu, so eine gewisse Körperlichkeit, die dann aber auch, ist meine Erfahrung, wenn ich auch bei uns jetzt natürlich ein ganz anderes Niveau, ne, wenn ich da jetzt irgendwie von Landesklasse oder Landesliga Sachsen rede, aber das viel kommt dann auch einfach mit der Zeit, so dass Tore dann auch einfach mit der Zeit so ihre Kilos drauf bekommen. Nicht nur vorne, so bei uns wahrscheinlich auch vorne drauf, aber dann auch obenrum, was die Schultern- und Oberarmmuskulatur angeht, sieht man dann doch schon mit der Zeit, dass da einiges dann noch draufgepackt wird. Und bei Derry City trotzdem, du hast ja eben angesprochen, dass man gar nicht so viel mit einfachen Fouls oder Schweiben oder sowas davonkommt und trotzdem war es ja jetzt gegen Derry City so ein, für mich, Witzelfmeter, der da gegeben wurde gegen euch.
Ja, na klar. Ja, es ist halt so, es ist halt wie der FC Bayern zurzeit in Deutschland, also wann war es letztes Mal? 2013? Nee, 12, oder? War es Dortmund 2012, genau. Die letzte Mal?
Ja.
Ja, also es ist eine ähnliche Situation. Wir sind jetzt die letzten 4 Jahre Meister geworden und ist jetzt nicht, also für einen deutschen Fan, um das zu verstehen, der Äquivalent ist noch nie passiert. Also das erste, oder nee, einmal hat das Shamrock Rovers in den 80ern geschafft, 4 Jahre hintereinander Meister zu werden. Also was ich sagen möchte, ist halt, dass in Irland die Meister relativ schnell sich abtauschen. Also alle 3 Jahre kannst du erwarten, dass es einen neuen Champion gibt oder einen neuen Meister. Ja, dieses Jahr ist halt jeder jagt uns, jeder ist heiß, uns zu besiegen. Jedes Spiel ist im Finale sozusagen. Auswärts, heim, jedes Team bringt die besten Fans mit. Und natürlich, ich will jetzt nichts implizieren, aber jeder Schiedsrichter ist auch ein Fußballfan irgendwo und Man muss das managen. Ich blamiere den Schiri nicht. Wenn er einen Elfmeter gibt, soll er einen Elfmeter geben. Es gehört dazu. Ich frage dann eher, was können wir besser machen, dass der Elfmeter gar nicht erst passiert. Aber im Großen und Ganzen, es wird hart. Also auch Schiedsrichter, Spieler, Fans, alle sind gegen uns, sagen wir mal. Und man muss es halt jetzt managen und probieren, da die meisten Situationen so gut zu handeln, wie man kann.
Genau, also aktuell nach 3 Spielen, das eine Spiel ist ja ausgefallen, letzte Woche Freitag aufgrund des Schneefalls, wartet ihr noch nach 3 Spielen auf den ersten Sieg, aber jetzt am Samstag geht es ja gegen die Sligo Rovers, mal sehen, ob es da zum ersten Sieg endlich klappt in dieser Saison. Lass uns mal noch kurz schauen auf die ganze Thematik, die wir unter der Woche gesehen haben. Du verfolgst ja sicherlich auch den ganz großen Fußball, also Champions League. In Deutschland bist du ja auch HSV-Fan, wenn ich das so ein bisschen rausgehört habe vorhin. Ja.
Genau. Leider.
Was sagst du euch dazu, dass der HSV da jetzt auf der Torhüterposition einen Wechsel vollzogen hat? Also Daniel Heuer-Fernandes wurde jetzt rausgenommen, jetzt am Wochenende gegen Osnabrück stand Matteo Raab im Tor, auch ein sehr junger Torhüter natürlich. Was sagst du generell so zu dieser Torhüter-Diskussion und wie vielleicht auch in den letzten Jahren in Hamburg die Torhüterposition auch interpretiert worden ist?
Ja, na klar, der HSV ist ein Riesenverein, also ich bitte dich, wo findest du in der Welt einen Zweitligaverein, der wöchentlich 50.000 Fans plus reinbringt? Also sowas ist einzigartig. Und
Schalke vielleicht, Schalke,
na klar, ja, Schalke.
Also in der zweiten Liga ist es dieses Jahr in Deutschland natürlich sehr, sehr viel, glaube ich, ligaweit oder weltweit die meisten Zuschauer im Schnitt.
Ja, ich habe gerade da einen Bericht vor, ich glaube, gestern gesehen, dass irgendwie die zweite Bundesliga mehr Einschaltquoten hat als die erste oder sowas oder Fans oder sowas.
Genau, und da trägt halt der HSV, wie du sagst, auch schon dazu bei, ne, mit seinem
Was ich damit sagen will, ist halt die Verantwortung, die ein Torwart, selbst in der zweiten Liga, was jetzt vielleicht zweite Liga hier in Irland unvergleichbar ist, also da hast du 300, 400, 500 Fans im Durchschnitt in der zweiten Liga hier in Irland, wobei, wenn du für den HSV spielst, ein Torwart zu sein, ist wahrscheinlich eine riesen Verantwortung. Also es ist echt, ja, also ich kann es mir schwer vorstellen, da jetzt Gründe zu finden, warum er jetzt ausgewechselt wurde und ein jüngerer Torwart reingebracht wurde. Ich bin da jetzt nicht so involviert, dass ich da irgendwie genug Wissen habe, um das nachzuvollziehen. Ich meine, für mich, Fernandes war ein guter Torwart, stabiler Torwart, auch mit dem mit am Ball, weißt du, das ist ja auch heutzutage sehr wichtig. Und hier in Irland sogar ein großes Thema, gerade unter uns Torhütern, weil, wenn du dich recht erinnerst, HSV war einer der ersten Vereine, die den Torwart so wirklich probiert haben, vor 3-4 Jahren schon fast in der Mittellinie als Innenverteidiger
mit damals noch mit Christian Tietz als Trainer, glaube ich sogar noch das letzte Bundesliga-Jahr noch, als sie abgestiegen sind, genau. Hm?
Genau, also es ist schon interessant und ich meine, man wird sehen, er ist ein junger Torwart, ich wünsche ihm nur das Beste und es gehört dazu. Vielleicht, man sieht ja auch heutzutage, wobei ich jetzt nicht so ein großer Fan von bin, und ich weiß jetzt auch nicht, ob das die Begründung dafür ist, aber Arsenal zum Beispiel mit den zwei Torhütern, Ramsdale und Dreier, weißt du, da probiert man jetzt so eine Konkurrenz einzufügen und nicht eine wahre Nummer 1 zu etablieren. Jetzt ist er ja schon so Nummer 1, aber es sind immer diese Gerüchte, dass er ausgewechselt wird. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist beim HSV, aber ja, mal sehen. Junger Torwart, viel Druck auf seinen Schultern jetzt und only time will tell, wie sagt man das im Deutschen?
Ja, Zeit wird es zeigen. So. Ja.
Genau, genau.
Genau, richtig. Wäre es dann für dich irgendwann auch mal wieder reizvoll, nach Deutschland zu wechseln?
Oh Gott, ich will es nicht jinxen jetzt. Ja. Solange ich Fußball spiele und es mir gefällt, würde ich sagen, bin ich bereit, überall hinzugehen, ob es Japan ist oder was auch immer. Also,
stark,
Jokes ist halt so, weißt du, was ich meine? So, Amerika, England, was auch immer. Solange ich mich wohlfühle beim Verein, ist, glaube ich, das ist das A und O für mich. Und die Möglichkeit ist natürlich da. Wenn ich mich jetzt hier beweise, wer weiß, vielleicht ist es möglich.
Ja, aber auch das, wie du sagst, die Zeit wird es dann zeigen. Lass uns noch mal ganz kurz auf die ganz große Bühne noch mal schauen, Champions League. Hatte ich ja auch schon mal leicht angekündigt, dass wir hier noch über 1-2 Szenen sprechen wollen. In dem Fall nur genau über eine Szene, weil jetzt diese Spiele im Achtelfinale Rückspiel diese Woche gar nicht so viel hergegeben haben. Würde ich mal mit dir schon auf dieses 2-0, was Kylian Mbappé gegen Real Sociedad San Sebastian erzielt hat. Wir haben dann einen langen Ball. Mbappé wird ins Laufduell geschickt, dringt in den Strafraum ein und dann schiebt er den Ball ins kurze Eck. Und dann natürlich ist auch die Frage direkt an den Profi. Kurzes Eck, Torwart-Eck, sagt man immer so schön. Muss das zu sein? Oder würdest du jetzt sagen, Alex Remiro, der Keeper von Real Sociedad, den trifft da keine Schuld?
Herr Alex, erstmal sorry, falls du das im Deutschen verstehst. Nein, Spaß.
Ola.
Ja. Jokes aside, du machst es mir relativ einfach. Es ist Mbappé, der auf ihn zuläuft. Ich würde sagen, einer der besten Spieler zurzeit der Welt. Und er hat natürlich da seinen Trademark-Move, wie sagt man das so, sein im Deutschen?
Signature-Move, gut, ist auch Englisch, aber so sein. Yeah. Ich glaube, die Leute wissen, was gemeint ist. Ja.
Genau, genau. Dass er seinen Körper öffnet. Also er ist da wirklich ja einer, if not the best, dass er seinen Körper öffnet, zum Torwart das lange Eck zeigt und ihn dann reversed, Gott, über Fußball im Deutschen reden muss ich mich halt nochmal lernen. Aber nein, du weißt, was ich meine, dass er dann ins kurze Eck geht. Es ist ein Trade-Move und für mich in der Situation, so wie der Ball kommt, ist es schwer. Also wenn er ihn hält, dann ist es eine Weltklasse-Parade, weil Mbappé, wir reden über den besten Fußballer, einer besten Fußballer der Welt, er weiß, was er macht. Also in dem Moment, wenn er jetzt so auf mich zulaufen würde, da ist wenig, was man als Torwart machen kann, um ihn zu beeinflussen, weil er macht er checkt all die Points ab, er schaut kaum auf den Boden, also er schaut immer, er macht eine Kurzballberührung, vielleicht ein Zehntel der Sekunde und schaut hoch, wo ist der Torwart, wo ist der Verteidiger und das jede Sekunde fast gefühlt, jeden Ballkontakt, weil normalerweise zum Beispiel, wenn mich jetzt nicht jemand so Gutes anläuft, dann siehst du halt, dass der Stürmer oder der Flügelspieler den Kopf weit länger unten hält. Das gibt dir dann schweren Ballkontakt nimmt, also der vielleicht weiter vom Körper weggeht.
Ja, weiten Ballkontakt, ja. Also legt sich weit zu weit vor.
Genau, dass man da in dann solchen Momenten vielleicht als Torwart pressen kann und den Winkel ein bisschen schneiden kann. So. Aber Mbappé, also ich habe mir den Clip 2-3 Mal angeschaut gehabt, er macht es perfekt, gibt dem Torwart keine Zeit, um sich anzupassen. Vielleicht kann er im Endeffekt noch ein bisschen nach vorne kommen und den Winkel zu verkürzen, weil ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, es war kein Stürmer, der am zweiten Pfosten mit reingelaufen ist.
Hätte Mbappé jetzt ein bisschen mehr das Tempo rausgegangen, aber trotzdem waren, glaube ich, noch am zweiten Pfosten, also im Strafraum, war es jetzt sozusagen eine 3-gegen-3 Situation. Alex Remiro jetzt mal rausgenommen, ne? Dann wäre es 4-gegen-3 für Real Sociedad gewesen, aber eigentlich war ja, PSG aufgrund dieses Tempo-Vorsprungs von Mbappé dort eigentlich im Vorteil. Also jetzt viel weiter vorne hätte ich Ramiro auch gar nicht gesehen in der Situation, muss ich echt zugeben. Weil dann ist es eben quergelegt und wie du schon vorhin so sagtest, dieser Move von Mbappé dort erst sozusagen rechts anzutäuschen, quasi würde er schlänzen und dann noch den Oberkörper rüberzuziehen, dass er den Ball dann ins kurze Eck schießt, weil quasi die Körperhaltung und auch die Kopfhaltung, wenn man sieht, als er an den Ball kommt oder als er dann schießt, sagt eigentlich alles aus, ich gehe aufs lange Eck und dann wieder dann noch den Oberkörper eintritt, also oder den Unterkörper eher eintritt, den Fuß dort. Boah, brutal. Also da.
Er ist Weltklasse auf jeden Fall. Also das Einzige, was Manko vielleicht, was man sagen kann noch, als Torwart würde es mich immer ärgern, wenn ich so auf dem Po lande. Ja. So, er ist ein bisschen nach hinten gefallen. So, selbst wenn man in dem Moment denkt, okay, er geht ins lange Eck, möchte es nie wirklich auf dem Hintern landen. So.
Lag, glaube ich, auch daran, dass er so ein bisschen sein Körpergewicht oder seine Balance verloren hat.
Ja, genau. Ja, Manuel Neuer, er macht das in diesen Momenten wirklich, es meint so für mich immer mein Idol gewesen. Also selbst vor jedem Spiel seit 5 Jahren schaue ich mir 10 Minuten Manuel Neuer Highlight-Video an und schaue, um mich so ein bisschen zu aktivieren mental. Und 10 Minuten Messi-Video, ja, natürlich.
Klar. Das war die Beste. Falls du jetzt nochmal in eine 1 gegen 1 Situation geschickt wirst.
Just messing. Nein, aber Manu ist da wirklich unreal. Also wenn er in der Situation wäre, zum Beispiel, glaube ich, würde er, und wie soll man das jetzt wortwörtlich erklären, er tippelt schon so fast auf beiden Beinen gleichzeitig.
Hat auch ein bisschen einen engeren Stand als Ramiro.
Genau, jetzt hier, genau.
Recht breiten Stand, wenn man es aus der Perspektive sieht.
Genau, dass er diese Explosivität dann dadurch entwickeln kann und diesen, im Englischen sagen wir mal Spread, also die Beine so spagatisch. Also
im Podcast nennen wir es halt immer großer Block.
Oh, großer Block, okay.
Ja. Oder im Torwartbereich, also ich habe das nicht selber eingeführt, dass immer noch im Torwart-Business in Deutschland heißt es halt großer Block, wenn man halt so diesen Spreizschritt halt macht. Wobei Neuer den immer so ein bisschen anders macht als andere, er springt ja eher dazu rein.
Genau, genau.
Und schiebt quasi nicht so sein Knie auf den Boden und dann schiebt er dazu rein, das macht er ja nicht, sondern wie gesagt, direkt so in dieser.
Ja, und ich glaube, wenn man den machen würde in der Situation, auch wenn er ins kurze Eck geht, kommt das Schienbein daran, das rechte Schienbein. Aber wie gesagt, also wir reden jetzt über den besten Torwart der Welt und den besten Stürmer der Welt. Also was soll man sagen?
Genau,
ich glaube, er lernt draus und nächstes Mal, und der ärgert sich natürlich am meisten, ja, dass er das Tor kassiert hat.
Genau, auch wenn man da jetzt von einem ganz hohen Niveau spricht, kann man ja trotzdem, für unser Torwartspiel, weil es hören ja trotzdem einige Torwarttrainerinnen und Torwarttrainer zu, da vielleicht den einen oder anderen Tipp oder die ein oder andere Sache mitnehmen, die wir jetzt hier draus vielleicht gelernt hat, diese Situation. Und wo du jetzt gerade Neuer ansprichst als großes Vorbild dafür, wenn ich so deine Szenen gesehen habe so bisher, blieben deine Ellenbogen und deine Arme doch recht nah am Körper, wenn Schüsse kommen. Und du hast nicht ganz so sehr den Arm nach hinten geschwungen.
Ja, ich kann das auch gut begründen, weil mein Torwarttrainer das zum Beispiel nicht so mag. Ja. Dieser bekannte Manuel Neuer Armschwung. Genau, also ich bin hingegangen und habe das gemacht und er meinte mit seinem spanischen Akzent so, was machst du? Und ich habe ihm gesagt, ja, Manuel Neuer macht das und so. Und dann, da war ich noch 19, 20, 21, nee, 21 war ich das. Und ich habe natürlich so ein bisschen mein eigenes Spiel etabliert. Man sieht es natürlich auch, wenn ich jetzt spiele, ich mache es nicht so extrem, wie er es macht. Und probiere ein bisschen neutraler in den Ellbogen und lässiger in den Ellbogen zu sein. Und es hat seine Pros und Kontras für ihn. Hauptsächlich, was ich bei Manu so sehr mag, ist, und das etabliere ich halt auch in meinem Spiel, ist sein Spreiz, also wie er die Beine weit spreizt. Und ich habe auch diese Saison hatte ich noch nicht so eine Szene, wo es ein 1 gegen 1 war, aber letzte Saison hatte ich viele 1 gegen 1 Situationen. Ja, selbst Breide, also wir hatten Champions League Quali gegen Breiderblick, den Champion aus Island.
Die und ja sogar bis in die Conference League, glaube ich, gekommen sind dieses Jahr.
Ja,
die waren gar nicht so schlecht, die haben auch einige ausgeschalten.
Definitiv. Also die hatten echt wirklich ein paar wirklich gute Spieler dabei und waren 1 gegen 1. Und da war genau dann dieser Save, so, wo ich weit gespreizt habe und mit der rechten Fußspitze noch so ums Eck gelenkt habe. Und ja, in solchen Situationen, ich meine, selbst als Torwart vor dem Spiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir hatten das mal vor 3, 4 Jahren, haben wir mal gegen AC Mailand gespielt und dann hieß es, Çanakkale und Ibrahimovic kommen nach Irland. Selbst das ist im Kopf. So, und wenn du dann Champions League spielst und du weißt, Mbappé läuft auf dich zu, es kann dann halt auch vorkommen und auch später oder später in der ersten Halbzeit kann es auch vorkommen, dass dann in solchen Momenten, dass du dann ein bisschen ausschaltest und vielleicht auch vergisst, was du eigentlich machen möchtest, weil du nur denkst, oh mein Gott, mein Mbappe kommt auf mich zu. So vielleicht, weil es sah für mich ein bisschen unnaturell aus, wie er nach hinten gefallen ist. Und gerade wenn du ihn auch in anderen Spielen verfolgt hast, es war nicht so, wie er es normal macht, mit seinen Körperhaltung ein bisschen mehr vorwärts, Arme breiter, die Set Position, also die, wo deine Füße sind, weiter entfernt oder halt enger. Er war relativ neutral, so fast schon wie so ein zentraler Schuss positioniert. Also es ist interessant halt, es kommt halt viele Faktoren mit hinzu und ja, Manu, weißt du selber, wie viel Erfahrung er über die Jahre gesammelt hat, Weltmeister und so weiter und so fort. Das ist jedes Torwarts Traum, da dann hinzukommen und wie gesagt, also nach dem Clip, ich schaue wirklich echt sehr viel Fußball. Ich habe mir da auch meinen Teil gedacht und probiert, mich dann ein bisschen einzufühlen in so eine Situation und denke mir halt meinen Teil und musst du dann weitermachen in deinem eigenen Spiel das anwenden und einfach next one.
Dann vielleicht noch die abschließende Frage, weil du jetzt eben schon gesagt hast, dass du dir versuchst, einige Techniken von Manu Neuer zum Beispiel dazu zu übernehmen. Gibt es dann trotzdem auch noch Situationen oder Techniken, die dann dein Torwarttrainer sagt, hey, lass das mal lieber weg, wie mit diesem Auftaktsprung oder mit den Ellenbogen?
Ja, weil witzigerweise sein Favorite sein Lieblingstorwart zurzeit ist Ter Stegen.
Okay.
So, und obwohl er Spanier ist, ich hoffe, damit habe ich ihn jetzt nicht in irgendwelche Probleme gebracht. Nein, aber er mag auch Courtois und so, aber Ter Stegen ist für ihn so sein Auszeigeschild. Und ja, wir reden wirklich viel, auch Analysen, Video. Ich hatte gestern Abend erst mit ihnen eine Analyse über das Spiel am Wochenende, eine Stunde lang, gehen wir über alle Clips hinweg. Und er nimmt halt immer den Ter Stegen Namen im Mund, ich den Manuel Neuer im Mund. So, und im Training, wenn er mich dabei erwischt, zum Beispiel Anfang der Saison setzen wir uns hin und wir besprechen Dinge so, wie wir sie übers Jahr anwenden möchten. Und wenn man die dann im Training, wenn es dann passiert, dass ich es nicht so mache oder dass ich dann anfange, meine Arme zu schwingen, werde ich korrigiert. Und ich bin ein sehr visueller Lerner. Mhm. Also ich sehe es dann einmal, jede Trainingseinheit wird mit einer GoPro und mit Kameras aufgenommen. Und dann ist es wieder im Kopf drinne. Und im Training probieren wir uns halt immer auf die Basics, auf die fundamentalen Aspekte zu fokussieren, dass jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, das Tor jetzt, dass man dann halt in der richtigen Set-Position ist, dass man sich selber die beste Chance gibt, den Ball zu halten. Und ich glaube, er hätte da auch gesagt, dass die Beine vielleicht ein bisschen weiter, also gespreizt sein könnten und Hände, Körper ein bisschen weiter nach vorne sind. Ist halt schwer, das jetzt auch so bildlich darzustellen mit meinem gebrochenen Deutsch, aber
ja, also wer jetzt hier schon 84 Folgen Keeper-Analyse-Podcast gehört hat, der weiß genau, was du meinst und
okay.
Das klang bisher sehr gut, ja.
So, danke, aber das Ding ist, bei solchen Thematiken probieren wir uns immer schnellstmöglich zu korrigieren und dass wir immer back to the fundamentals, also sofort zurück zu den Dingen, die wir Tag und Tag ins Spiel bringen möchten, so.
Ja, bin ich voll bei dir, also das Einfache immer erst richtig machen, bevor man dann irgendwie versuchen will, ja, irgendwelche Sachen zu machen, die man sowieso recht selten im Spiel jetzt vorkommen, sondern halt die Fehler, die man vielleicht am Wochenende gemacht hat oder die am Wochenende drankommen könnten, dass die immer Woche für Woche im Training durchexerziert werden, finde ich absolut wichtig. Ja.
Definitiv.
Leon, ich danke dir vielmals, dass du hier dir die Zeit genommen hast. Ich finde, das hat ganz hervorragend geklappt mit dir und deinem überhaupt gar nicht gebrochenen Deutsch. Also da Hut ab auf jeden Fall dafür, dass du schon so lange nicht mehr in Deutschland lebst. Ja, besser als mein sächsisches Deutsch auf jeden Fall zu verstehen.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung auch. Es hat echt Spaß gemacht. Erster Podcast für mich und vielleicht hört man sich ja Ende der Saison nochmal oder kann über andere Thematiken reden. Ja,
Leon, also wegen mir, die Einleitung steht auf jeden Fall. Du bist jederzeit herzlich eingeladen hier im Keeper-Analyse-Podcast. Und allen Hörerinnen und Hörern natürlich noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann im gewohnten Rhythmus am Montag wieder, wenn wir dann den Bundesliga-Spieltag Nummer 25 besprechen. Bis dahin, ciao.
Ciao, ciao.
performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save! Jordan Pickford, you beauty!
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.